Okay? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, chers amis de la France, chers amis français, chers amis de la chanson, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen der Österreich-Französischen Gesellschaft zu diesem Abend und wir sind wirklich überwältigt vom Ansturm, von dem Interesse, das wir mit diesem Vortrag, mit diesem Abend heute hier ausgelöst haben. Ich glaube, es ist jeder Platz ausgenutzt. Hinten im Buffet sitzen auch Leute und verfolgen uns mit der Videokamera. Ein herzliches Willkommen zu einem Abend, der heute ganz im Zeichen des Chansons steht. Das Chanson ist eigentlich ein großes Kulturgut Frankreichs, ein Exportartikel, würde man auch sagen. Und wenn ich mich so erinnere, in meiner Jugend, wie ich in der Mittelschule war, habe ich eigentlich jede Woche darauf gefiebert, am Abend eine Radiosendung zu hören und bin dann schon mit meinem Kassettenrekorder gesessen, habe gewartet, was da jetzt kommt und habe meine Chanson préférée mir aufgenommen, meine Lieblingschansons. Das ist über viele Jahre gegangen. Leider ist dann irgendwann einmal diese Sendung, hat dann einmal aufgehört. Aber wir sind ganz stolz und sehr froh, dass wir denjenigen heute bei uns haben, der diese Sendung ins Leben gerufen hat und über 30 Jahre lang oder genau 30 Jahre lang dann auch im Radio gebracht hat. Jede Woche in unterschiedlichen Tagen, wir haben zuerst gesprochen, ich dachte, es wären immer der Dienstag und der Sonntag gewesen, aber es waren offensichtlich verschiedenste Tage. Es war jedenfalls, es ist für mich ein großes Souvenir, eine Erinnerung an früher und an die Zeit, wo ich Französisch gelernt habe und es hat mir auch sehr viel geholfen, Frankreich kennenzulernen, Französisch zu lernen und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier Herrn Dr. Heinz-Christian Sauer haben und ich darf Sie mal sehr herzlich begrüßen. Herr Dr. Sauer hat mir zuerst eingangs, haben wir ein bisschen geplaudert und er hat mir ein bisschen so erzählt, wie er so dazugekommen ist und er hat mir gesagt, eigentlich als gelernter Jurist ist es mehr oder weniger ein Zufall gewesen, dass er dann beim ORF diese Sendung gestartet hat. Er hat gesagt, er hat am Anfang geglaubt, wie lange macht man sowas? 6 Monate, vielleicht ein Jahr, es sind eben dann 30 Jahre geworden. Und was man vielleicht auch dazu sagen soll, sie haben auch Linzer Wurzeln, also die Großeltern und der Vater, glaube ich, haben auch Wurzeln in Linz und auch es gibt auch eine Verbindung nach Hinterstoder. Das heißt, sie haben fast ein Heimspiel, Herr Dr. Sauer. Ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, ich will gar nicht mal lange jetzt hier Sie von Chanson abhalten, dazu organisatorischen. Wir haben nachher dann Brötchen vorbereitet, französischen Rotwein. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine Spende. Wenn es Ihnen super, super gut gefallen hat, dann gibt es auch die Möglichkeit, Mitglied bei der Amitié Française de Linz zu werden. Und für diejenigen, die sich vielleicht interessieren, was wir so machen, es gibt auch eine Webseite www.amitié.at.df. Ja, und das war jetzt schon auch die Werbung in eigener Sache und ich darf jetzt das Wort übergeben an Dr. Sauer und uns allen einen sehr schönen Abend wünschen. Merci.
Ich schaff schon, danke. Bonsoir. Geht das überhaupt? Ja. Vielleicht eine Anekdote gleich zu Beginn, weil auf die Dauer der Sendung angesprochen wurde. Was der Dr. Redelhammer vielleicht vergessen hat zu sagen, ist, das ist immer nur ein Hobby gewesen. Das ist nicht mein Beruf. Mein Beruf war immer in der Industrie, in Vorständen von verschiedenen Konzernen. Und vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein Mittagessen, ein geschäftliches, mit einem viel jüngeren Geschäftspartner. Und der sagt mir mittendrin, und wir haben eigentlich über Anlagenbau und Ähnliches gesprochen, sagt er, und im Übrigen habe ich früher Ihre Sendung immer gehört. Ich war so sehr überrascht, weil wir hatten das in keiner Weise erwähnt. Und er sagt, ja, aber immer unter der Duchend. Und dann habe ich gesagt, wieso? Wegen der anzüglichen Texte? Sagt er, nein, weil nach 9 Uhr durfte er nicht mehr Radio hören. Dann ist mir bewusst geworden, wie alt meine Sendung und wie alt ich in der Zwischenzeit geworden bin. So. Ich muss ein paar Worte verlieren zu dem Titel des heutigen Vortrags. Ich bin, seitdem ich also nicht mehr im Berufsleben stehe, also Präsident der Österreichisch-Französischen Vereinigung in Wien und mache für diese Vereinigung schon seit jetzt mehr als 10 Jahren jedes Jahr einen sehr großen Vortrag über das Chanson, das jedes Mal einen anderen Themenkreis umfasst. Also die Geschichte des politischen Chansons, die Geschichte des Chansons d'amour, das Engagement im Chanson, das Chanson als Spiegel der Gesellschaft. Einen Abend war nur Jacques Brel zum Beispiel. Diesmal ist der Titel etwas anderes, das heißt, es gibt kein Thema. Es heißt mit Chanson préférée, der ist schon einmal falsch, weil es natürlich nur ein paar der Chanson préférée sein können, die ich im Laufe der Jahre kennen und lieben gelernt habe. Und wenn man bedenkt, dass ich natürlich in meiner Sendung in erster Linie Chansons gespielt habe, die ich gemocht habe, können Sie sich ungefähr ausrechnen, wie viele Chansons préférées es gibt. Es waren also über 1400 Sendungen so ungefähr. Da kommt was zusammen. Aber es gibt natürlich Chansons, die mich ganz besonders geprägt haben oder weil mich ein Autor geprägt hat. Oder weil es genau das ist, was ich unter Chanson verstehe. Also diese Kombination von Text zuerst, einer Musik, die den Text untermalt oder ihn sogar ergänzt oder multipliziert. Und dann ein Vortragsstil, der einfach zu der Geschichte oder zu dem, was erzählt wird, ideal dazu passt. Das muss keine Gesangsstimme sein. Es gibt also jede Menge Schauspieler, die ja irgendwo auch einmal im Chanson gelandet sind und dort sogar berühmter geworden sind als fast als Schauspieler, wie der Serge Reggiani, der nie singen gelernt hat. Und da gibt es noch jede Menge andere. Also diese Kombination von diesen drei Elementen. Warum mit Chanson préférée? Weil im Lauf der 30 Jahre dieser Sendung und sagen wir jetzt auch der 10 Jahre, wo ich Vorträge halte, also ich habe sie eigentlich früher auch schon gehalten, bin ich immer wieder gefragt worden, also was sind eigentlich Ihre Lieblingsautoren? Mögen Sie Brassens lieber als Brel oder Brel lieber als Barbara oder wie immer? Und die Standardantwort war eigentlich immer, ich habe keine Lieblingsautoren. Ich habe Chansons, die ich mag und ich habe Chansons, die ich nicht mag oder weniger mag. Es gibt unzählige Chansons von Jacques Brel, die großartig sind, aber es gibt einige, die kann man sofort wieder vergessen. Es gibt sehr viele Chansons von Gilbert Bécaud, die kann man gleich wieder vergessen, aber es gibt ein paar großartige dabei. Also es kommt wirklich darauf an, was für ein Thema angegriffen worden ist, wie es angegriffen worden ist und dann ist es natürlich auch noch eine Stimmungsfrage. Und Sie werden natürlich feststellen, im Laufe des Abends, dass das alles eher Molltöne sind. Das sind keine lauten Chansons. Das sind alle Chansons, die teilweise auch zum Nachdenken anregen. Und das ist ja das Großartige am Chanson, dass es ein Text ist, der etwas bewegen will. Ich könnte Ihnen jetzt sehr viel nur über die Natur des Chansons erzählen, aber das soll es ja heute gar nicht sein, sondern ich will Ihnen ja zeigen ein paar Beispiele, vielleicht sind es Chansons, die Sie auch ansprechen, die mich geprägt haben im Laufe der Jahre. Wie hat es begonnen, so ungefähr? Einiges können Sie natürlich, was Molière schon vor vielen Jahren gesagt hat, gilt heute eigentlich noch genauso. Deswegen habe ich das als Motto gleich vorangestellt. Ich glaube, die erste Chansonplatte, die ich in Händen gehalten habe, das war irgendwann in den 50er Jahren, hat mein Vater diese Platte aus Paris mitgebracht. Das waren noch diese 45 Tourenplatten, 2 Lieder auf einer Seite, 2 Lieder auf der anderen. Die Franzosen haben immer 2 Lieder gehabt auf jeder Seite. Und das war eine Platte von Bécaud. Und da war ein Lied dabei, wo ich mir gedacht habe, das ist anders als das, was man sonst hört. Da geht es nicht darum, dass das eine Melodie ist, die einem einfach im Gedächtnis bleibt. Da geht es nicht um irgendein paar Schlagwörter, die man sich merkt und die man nachsummen kann. Da geht es um eine Geschichte, da geht es um etwas Ganzes. Und diese Chanson war Le Pianiste de Varsovie. Und ich werde Ihnen jetzt etwas zeigen, was Sie sonst wahrscheinlich nicht sehen werden können. Bécaud hat dieses Chanson in seinen Konzerten bis zu seinem Tod gesungen. Er hat es aber im Laufe der Jahre anders gesungen als zu Beginn seiner Karriere. Und durch Zufall bin ich auf eine Aufnahme gestoßen, eine Konzertmitschnitt eines Konzertes in Montreal aus dem Jahr 1962, wo er diese Chanson so gesungen hat, wie ich es zum ersten Mal gehört habe, auch auf einer Bühne. Und zwar, man darf nicht vergessen, Becot hat eine klassische Ausbildung als Pianist gehabt. Er hat am Konservatorium in Nizza studiert und war am Anfang seiner Karriere auch Begleiter von Chansonsängern. Also unter anderem hat er zum Beispiel Jacques Pils begleitet, der erste Mann von Edith Piaf, bis er selber zu komponieren begonnen hat und selber zu singen begonnen hat und dann diese unglaublich steile Karriere gleich am Anfang der oder Mitte der 50er Jahre begonnen hat, die er eigentlich bis zu seinem Tod angehalten hat. Jetzt erzählt, Becot hat mir das einmal in einem Interview erzählt. Er erzählt eine Geschichte, die ihm wirklich passiert ist. Er hat in Paris in einer Bar einen Pianisten getroffen, der polnischer Abstammung war, der eben dabei war, in Polen vor dem Krieg eine große Karriere als Pianist, als Virtuose anzugehen. Und der Krieg unterbricht diese Karriere. Und er landet auf der Flucht letztendlich dann irgendwann einmal in Paris und hat also sein Dasein gefristet als Barpianist. Und Becot erzählt jetzt diese Geschichte und die Musik folgt der Geschichte. Also Sie werden mehr merken in dem Chanson, wie dann im Prinzip der Krieg diese Zäsur im Leben bedeutet. Und wenn Sie sich jetzt den Text wegdenken, dann hat die Melodie allein für sich nicht sehr viel Sinn. Und Becot hat am Anfang seiner Karriere und hat dann irgendwann einmal aufgehört, wenn er dieses Lied gesungen hat, hat er ein ganzes Stück von Chopin eingebaut. Und zwar, da muss ich nachschauen, weil klassisch bin ich überhaupt nicht bewandert. Es ist eine Polonaise. Es ist die Eroik Opus 53. So genau weiß ich es jetzt. Es gibt von Becot eine Doppel-DVD, auf der sich so ziemlich alles befindet, was er im Laufe seiner Karriere gesungen hat. Dieses Lied ist natürlich auch dabei, aber in der Fassung, in der er später gesungen hat. Und jetzt habe ich zufällig entdeckt, diesen Konzertmitschnitt aus dem Jahr 62, wo er das noch mit dem eingebauten, sage ich jetzt, mit der eingebauten Polonaise von Chopin spielt. Sie werden, auch wenn Sie sich sehr bemühen, dieses Video nirgendwo mehr finden. Es gibt einen Rechtsstreit zwischen den Kindern von Becot und der Firma Sony. Die haben sich bis heute nicht geeinigt. Und es ist auch da, wo ich es gefunden habe, gelöscht worden. Also man findet es im Internet nicht mehr. Ich habe es aber rechtzeitig illegal heruntergeladen, aber ich mache ja keinen kommerziellen Nutzen daraus und ich spiele Ihnen diesen Auszug vor. Und das ist das, was mich zum ersten Mal fasziniert hat am Chanson. Das ist kein Schlager, das ist auch nicht Klassik, es ist in einer sehr komprimierten Form die Geschichte eines Menschen erzählt und seines Berufes. Und das musikalisch so untermalt oder ergänzt, dass eigentlich der Text die doppelte Bedeutung noch bekommt dabei. Da wir uns vorher ein bisschen gespielt haben mit der Technik, hoffe ich, dass ich das jetzt alles hinkriege.
Pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin? Je l'aime bien Chopin, je jouais bien Chopin chez moi à Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Varsovie. Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignon, un escalier en colimaçon, et tout en haut, mon professeur. Plus de sentiments, plus de mouvements, bien, bien plus léger. Mon garçon, avec ton cœur, me disait-il, des heures, premier concert devant le noir, seul avec mon piano. Bravo, bravo, j'en cueille par millions à tous les coins de l'horizon.
Hat dieses Lied auch, wie ich es zum ersten Mal in Wien gehört habe, und das muss gewesen sein, so Ende der 60er Jahre, da haben sie wirklich ganz oben im ersten Stock ein zweites Klavier hingestellt gehabt und den Professor, seinen Lehrer, von dem er erzählt, der hat dort wirklich dann weitergespielt. Also es war wirklich eine Inszenierung, die toll war. Ist leider später verloren gegangen. Ich habe erzählt, dass ich vor ein paar Jahren einen ganzen Vortrag über den Jacques Brel gehalten habe und dabei das vielleicht schönste Chanson, das er je geschrieben hat und das überhaupt eines der schönsten Chansons der französischen Musikgeschichte ist, nicht erwähnt, weil es nicht sehr viel über den Brel aussagt. Und in einem Vortrag, der also maximal 2 Stunden dauert, ist es nicht möglich, alles unterzubringen. Aber es ist sicher eines der schönsten Lieder, weil es eines der poetischesten ist. Es ist auch das einzige Chanson, bei dem Brel bereit war, von seinen eigenen Werken über Poesie zu reden. Bei allen anderen hat er abgelehnt, diesen Begriff überhaupt zu verwenden. Es liegt schon an der Wortwahl. Brel hat einmal erzählt, dass er 3 Seiten schreibt zu einem Gedanken und dann versucht, diese 3 Seiten in 3 Zeilen unterzubringen. Das heißt, er hat also wirklich teilweise die Grammatik auf den Kopf gestellt, nur um etwas Bestimmtes in einer sehr kurzen, komprimierten Form auszudrücken. Und die Bilder in diesem Text, den man kaum übersetzen kann, aber wunderschön, sind alles Alexandriner im Übrigen, also das ließe sich schon allein aufgrund des Versmaßes kaum übersetzen, sind von einer unglaublichen Auswahl, also die Wortwahl, die Bildwahl, die er hat, die Idee, ein Himmel, der so tief hängt, dass er sich erhängt hat, dieses ganze Bild zeigt schon, wie er die menschlichen Eigenschaften in die Landschaft hineintransponiert. Er hat dieses Lied, Le Plat Pays, auch auf Flämisch gesungen, Min Flacke Land. Kein Wunder, dass es die Belgier, obwohl so zwiespältig, es doch gemeinsam als eine Art inoffizielle Hymne Belgiens fast ansehen. Schauen Sie sich den Aufbau dieses Chansons an. Mit wenigen Mitteln. Am Anfang ist es nur die Stimme. Dann kommt die Gitarre. Dann kommt in der nächsten Strophe die Flöte hinzu und am Ende dann die Geigen. Und Brel verleiht, wie gesagt, den Landschaftseigenschaften menschliche Züge. Und dann kommt das, was man im Chanson La Chute nennt, also ein Bruch der Stimmung, in dem plötzlich die gesamte Stimmung sich ändert und dann kommt plötzlich aus dem Süden diese 4 Winde, die aus allen Himmelsrichtungen das Land zerreißen, dann kommt plötzlich aus dem Süden der warme Wind, da kommt die gelbe Farbe zurück in das Grau der Kathedralen, das Grau des Meeres und das Grau des Himmels. Und plötzlich wird also aus der Marike eine Margot, die ja eher wieder erinnert eher an die Margots eines Georges Brassens, also aus dem Süden Frankreichs. Und man kennt also auch, dass Brel im Prinzip überzeugt ist, dass die Landschaft Charaktereigenschaften formt. Es gibt ja 2 Chansons von ihm, die sehr bösartig sind, die genau darauf abzielen. Das sind Les Flamandes oder L'Ostendaise. Und Les Flamandes haben in der damaligen Zeit einen unglaublichen Skandal ausgelöst, weil er so bösartig über die Fleminnen herangezogen ist. Dabei hat er nicht die Fleminnen gemeint, sondern er hat gemeint, im Grunde genommen, die Geisteshaltung einer bornierten, stupiden Gesellschaft, die nicht nach vorne sieht und nur an ihren eigenen Vorteil denkt und nur an das, was sie eigentlich ausmacht und nicht über den Tellerrand hinaus sieht. Also es war kein spezifisches Lied auf die Fleminnen. Aber es war so ein Skandal und Brel hat sich gewehrt gegen den Skandal, als er bei einem Konzert in Belgien gebeten worden ist, dieses Lied nicht zu singen, damit ja kein Aufruhr im Saal entsteht. Oder wenn, dann zumindest am Ende des Konzertes, weil dann ist es schon vorbei, hat sich geweigert und hat es also mitten im Konzert gesungen. Dann gab es keinen Aufstand und er war so enttäuscht, dass er dieses Lied gleich doppelt gesungen hat. Und das ist ganz selten, weil Brel hat nie ein Lied doppelt gesungen. Er hat auch gesagt, ein Schauspieler, der einen Monolog im Theater hat, wiederholt den Monolog nicht nur, weil er gut ist. Also er hat nie ein Chanson, nicht einmal, als er zum ersten Mal im Olympia Amsterdam gesungen hat und ich glaube 10 Minuten der Applaus gedauert hat, er hat das Lied nicht wiederholt. Das ist das einzige Mal, wo er es getan hat, aber nur einfach, weil er eigentlich einen Wirbel auslösen wollte, im Grunde genommen. Vor 10 Jahren haben im Übrigen die Belgier oder die Franzosen eigentlich diese Chanson zum Chanson des Jahrhunderts gewählt. Also es gibt kaum ein schöneres und es gehört natürlich zu meinen Lieblingsliedern, weil ich selten etwas so Poetisches gesehen habe. Sie sehen jetzt einen Konzertausschnitt von dem letzten Konzert, das Brel gegeben hat im Olympia im Jahr 1966. Sie wissen es ja wahrscheinlich, er hat sich 1967 von der Bühne zurückgezogen, obwohl seine Konzerte auf Jahre ausverkauft waren, aber es hat ihn einfach nicht mehr interessiert. Der Erfolg war da, es gab keine Herausforderung mehr. Und er ist schlagartig von der Bühne abgetreten und ist nie wieder aufgetreten. Er hat dann ja noch 10 Jahre lang gelebt, hat noch Platten produziert, hat Regie geführt, hat Filme gedreht, hat in Filmen gespielt, aber er ist nie mehr auf einer Bühne gestanden. Obwohl er ein Vermögen hätte dabei verdienen können und ist ja dann, wie Sie wahrscheinlich wissen, mit 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Sehr früh. das ist also sein letzter Auftritt im Olympia in Paris aus dem Jahr 1966. Und noch etwas Seltenes, es ist das einzige Lied, bei dem sich Brel mit der Gitarre begleitet. Sonst hat er sich nie mit der Gitarre und auch nicht mit einem anderen Instrument begleitet. Er hat am Anfang etwas Klavier gespielt. Das ist das einzige Lied, wo er zur Gitarre greift. Und das hat er auch getan an jenem letzten Abend in Paris im Jahr 1966.
Pour dernier terrain vague et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent d'ouest, écoutez-le tenir le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme un mât de cocagne ou des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent de l'est. Écoutez-le vouloir le pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer le pays qui est le mien. De l'Italie qui descendrait l'écho avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le sang est au rire, quand le sang est au blé, quand le sang est au sucre, écoutez-le chanter, le pays qui est le mien.
Ein paar sind von den musikalischen Beispielen sind also Videoausschnitte aus Konzerten und das andere sind akustische. Sie haben also auf den Knien die Texte. Ich sage nur zwei Worte zu den Übersetzungen. Ich habe bei den Texten, so wie Sie hier haben, etwas anders übersetzt, als ich es im Rundfunk getan habe, weil im Rundfunk ich viel freier übersetzt habe. Da hat ja auch keiner einen Vergleich anstellen können, so wie Sie das jetzt können und sagen, mein Gott, das könnte man wirklich anders ausdrücken. Und daher bin ich mehr am Wort geklebt, als ich sonst im Rundfunk getan habe, wo ich also viel mehr versucht habe, das, was der Autor möglicherweise gemeint hat, in Wortbildern wiederzugeben, als nur einfach ein Motamo. Als Brel 66, 67 seine letzte Tournee gemacht hat, bevor er sich zurückgezogen hat, hat kein geringer als Georges Brassens einen Text auf sein Programmheft geschrieben. Und das lese ich Ihnen vor, weil immerhin sind das die größten des Chansons. Jacques Brel a déployé plus de courage que n'importe lequel d'entre nous, et c'est pour cela peut-être qu'il semble réserver sa tendresse à ceux qui, contrairement à lui, ne peuvent pas lutter. Brel hat mehr Mut entwickelt als irgendeiner unter uns, und deshalb scheint er seine Zuneigung für jene aufzuheben, die anders als er selbst nicht kämpfen können. Das kommt natürlich in dem Chanson nicht vor, aber das gilt für das gesamte Oeuvre von Brel. Und jetzt zitiere ich Brel, der über einen jüngeren Textdichter, Komponisten und Interpreten in einer Person bei seinem ersten Auftreten Folgendes gesagt hat, beziehungsweise auf seine erste Langspielplatte hinten drauf geschrieben hat. Madame, le lion est lâché. Écoutez le rugir et vous reconnaîtrez les hommes humiliés. Il est de la race qui aime les longues marches et il marchera, madame. Le lion est lâché, sacré Henri. Dieser Henri, das ist Henri Tachant. Henri Tachant hat mit dieser ersten LP gleich den Grand Prix du Disque bekommen, was sensationell war für die damalige Zeit, und alle Lieder wurden im Rundfunk verboten. Man muss sich in die Zeit, das war 1965, glaube ich, zurückversetzen. Es wurde zensuriert, damals gab es ja hauptsächlich noch den staatlichen Rundfunk, das heißt, die sind auch unter einer staatlichen Kontrolle gestanden, und da hat es ganz deutlich geheißen: On déconseille aux radios de passer certaines chansons de Henri Tachant. Das galt fast für alle Lieder der Platte, fast für alle, aber auf jeden Fall die, die wahrscheinlich wichtig waren. Vergessen Sie nicht, 1965 durfte das Wort Putain nicht geschrieben werden. Daher heißt auch das Stück von Jean-Paul Sartre La Paix, trois points de suspension, respectueuse. Das Wort Putain wurde manchmal ausgesprochen, aber es durfte nicht geschrieben werden. Es gibt auch ein Chanson von Georges Brassens, das heißt Paix de toi. Nicht? Und auch Brel singt ja in Les Bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les Bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Und im Konzert hat er das nie ausgesprochen. Auf der Platte können Sie es hören. Ne? Also das war eine ganz andere Zeit. Tachant hat sich gewehrt, und auf seiner zweiten Langspielplatte, die beginnt mit einem Chanson, das heißt La Censure. Ein herrliches, bissiges Chanson über die Zensur, das dazu geführt hat, dass sein zweites Album verboten wurde und sein drittes auch gleich. Aber er gilt, und jetzt komme ich also zu den Entscheidenden eigentlich, zu den wenigen, die in meinen Augen auf der Höhe eines Jacques Brel, was Text, Musik, Interpretation oder die Kombination von allen dreien ist. Kein geringerer als Serge Reggiani hat über ihn gesagt: J'aime Tachant, il est insolent, triomphant, il cogne, il mord, il ravage, il saccage, il taille en pièces, il poignarde en plein cœur. Il aime, je l'aime. Ich liebe Tachant unverschämt, triumphierend, er schlägt zu, er beißt, er verwüstet, er zerstückelt, er stößt den Dolch mitten ins Herz, er liebt und ich liebe ihn. Wie wichtig Tachant ist, erkennt man vielleicht auch daran, dass es drei Comic-Alben gibt mit Texten von ihm, die alle von berühmten Comiczeichnern Frankreichs illustriert worden sind. Also das ist schon sehr viel Ehre. Und zwar ganz verschiedene, sehr berühmte, wie Cabu, GB, wie sie alle heißen. Und einer der bekanntesten, Cavana, der auch ein Mitherausgeber von Charlie Hebdo ist und von Harakiri, diese berühmten satirischen Zeitschriften, hat gesagt, und das sagt eigentlich fast mehr aus als alles andere: Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses qu'il aime, Tachant, que les salauds qu'il n'aime pas. Anders ausgedrückt, es gibt bei Tachant so viel mehr zu hören als die verbalen Angriffe auf die, die er nicht mag. Und diese verbalen Angriffe auf die, die er nicht mag, haben letztendlich zu der Zensur geführt. Aber eines dieser Chansons, die mich vom ersten Moment an begeistert haben, von der Wortwahl, von der Bild, von der Atmosphäre, und die zu jenen Chansons gehört, wo man sagt, er hat eigentlich viel mehr Liebe als viel mehr Wut in sich, wenn man nur wirklich zuhört, ist das folgende, und das heißt: pas vieillir, pas mourir. Und das ist ein akustisches Beispiel.
Je veux avoir le temps d'apprivoiser les mouches. Je veux l'éternité pour apprendre ta bouche. Je veux voir les saisons minute par minute, brindille par brindille, tout le bois de ma hutte. Je veux chaque seconde connaître une habitude, comme un chien familier, comme la solitude. Je veux me coucher là et n'être pas rentable. Je veux vivre la vie d'une pierre, d'une table, sans suspense, sans destin, sans crainte, sans dénouement. Je veux avoir le temps de perdre tout mon temps. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux que tu sois belle et que tu brûles ailleurs, comme une bête en feu, sans que j'aie ni douleur, ni jalousie, ni haine, ni fierté pour rien. Je ne veux plus famille, votre orgueil sicilien. Je veux avoir le temps de simplifier nos corps. Cette fille qui passe, il me la faut encore. Cet étranger te plaît, mais c'est épidermique. Je veux avoir le temps de comprendre cette musique. Je veux avoir le temps de ne plus avoir mal. Je veux avoir le temps d'être enfin animal. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux des barricades qui servent à quelque chose, que près des immortels, elles vivent les roses. Je veux que les enfants ne soient plus des victimes, qu'on raye des dictionnaires pour battre assassine. Je veux que la raison n'ait plus droit de citer, qu'intelligents malins deviennent inusités. Je veux avoir le temps de faire 20 ans de tôle, 100 ans de poésie, 1000 ans sur ton épaule. Je veux avoir le temps de n'être ni vieux ni sage. Je veux avoir le temps d'être l'idiot du village. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas.
Es gibt sicher, zumindest in meinen Augen, nur ganz wenige, die auf die Wortgewandtheit eines Brel kommen. Für mich gehört Henri Tachan dazu, den man hierzulande so gut wie gar nicht kennt. Obwohl sein gesamtes Werk auf CD jetzt neu aufgelegt worden ist. Und das zieht sich, wie gesagt, seit dem Jahr 65 über sehr viele Jahre. Also, wenn ein Chanson gut ist, dann ist es zeitlos. Das ist der beste Beweis, weil das lebt nicht auf irgendeiner musikalischen Welle. Das sind Chansontexte von 65 bis heute. Ich glaube, auf 7 Doppel-CDs zusammengefasst. Ein anderer, der so gut war, wenn man das jetzt sehr simpel ausdrücken kann, ist Jacques de Brancard gewesen. Leider auch sehr früh an Krebs mit 53 gestorben. Und noch einer, den ich Ihnen jetzt ans Herz legen möchte, ist das nächste musikalische Beispiel. Der hat 9 Langspielplatten produziert, hat so ziemlich alle Preise bekommen, die man als Schallplattenpreise bekommen kann, ist aber von den Medien fast totgeschwiegen worden. Er war zu unangepasst, er war zu kopflastig, er hat eine Stimme gehabt wie ein Raueisen. Er hat einfach nicht in das System hineingepasst. Seine Konzerte waren aber ausverkauft. Die Künstler haben ihn geliebt, also seine Kollegen haben ihn geliebt. Die Kritik ist vor ihm auf den Knien gelegen. Kein Geringerer als Claude Nougaro hatte von ihm gesagt, Alain Le Prest, um den geht es nämlich, mit zwei L geschrieben, deux L pour voler, comme les ailes pour voler. C'est une torche de talent. Er ist eine Fackel von Talent. Er hat gesagt, es ist einer der gewaltigsten Autoren von Chansons, die jemals am Himmel der französischen Sprache gehört habe. Il faut avoir entendu sa détresse cachée, ses espoirs crachés au bord de la Seine comme au bord d'un précipice. Andere haben gesagt, eine Schnauze, die Steine zum Weinen gebracht hätte, eine Stimme, die am Kern der Dinge geschrammt ist. Tatsächlich war es das Nikotin, das ihn zerfressen hat. Er war ein Kettenraucher. Er ist einige Mal operiert worden und witzigerweise gibt es ein Chanson, das heißt La Gitane. Da beschreibt er eine Zigeunerin, aber es ist natürlich die Zigeunerin auf der Packung der Gitane. Aber es ist unglaublich poetisch, wie er diesen Zusammenhang zwischen dem Rauch, in dem sie tanzt, und der Zigarette herstellt. Er hat Lungenkrebs bekommen, er hat eine Chemotherapie nach der anderen mitgemacht. Ihm zu Ehren haben ein paar der ganz Großen von heute seine bekanntesten Lieder auf zwei CDs gesungen. Die kriegt man jetzt überall im Moment. Aber es war offensichtlich zu viel. Er war nicht mehr bereit, sich von einer Chemotherapie zur nächsten zu schleppen und hat sich im vorigen Jahr im August das Leben genommen in Entraigues-sur-Volanne. Das ist jener Ort, in dem Jean Ferrat gelebt hat und wo Jean Ferrat begraben liegt. Er ist nur 57 Jahre alt geworden. Und so traurig es klingt, jetzt plötzlich ist ein Boom in Frankreich ausgebrochen. Es gibt also Konzerte mit seinen Liedern, seine Platten werden aufgelegt, Videos werden erzeugt, alles, was man sich nur vorstellen kann, was ihm Zeit seines Lebens verwehrt geblieben ist. Er hat es in einem seiner letzten Chansons fast schon angedeutet, dieses Freiwillige aus dem Leben scheiden. Sans lasser se départir pour le pire et pour le pire, un vol aller sans retour, que vivent les morts d'amour. Ich spiele Ihnen jetzt eine Plattenfassung. Es gibt auch eine Videofassung von dem Chanson, aber da merkt man schon, dass er einen, wie soll ich fast sagen, zerfetzten Rachen hat durch die Chemotherapie und durch das Nikotin. Eines der schönsten Texte. Alain Le Prest, sage ich noch einmal, mit zwei L.
Le temps de finir la bouteille, j'aurai rallumé un soleil. J'aurais réchauffé une étoile, j'aurais reprisé une voile, j'aurais arraché des bras maigres de leur destin mille enfants nègres. En moins de deux, j'aurais repeint en bleu le cœur de la putain. J'aurais enfanté mes parents, j'aurais peint l'avenir moins grand. Et fait la vieillesse moins vieille, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille, j'aurais touché la double paye. J'aurais acheté un cerf-volant pour mieux t'envoler mon enfant. Un lit doué, un abat-jour, pour mieux l'éteindre, mon amour. Dans une heure, un litre environ, j'aurai des lauriers sur le front. Je serai champion, j'aurai cassé la grande gueule du passé. Ce sera enfin demain la veille, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la boutanche, et vendredi sera dimanche. J'aurai planté des îles neuves sur les vagues de la mer Veuve. J'aurai dilué la lumière dans la perfusion de grand-mère. J'aurai agrandi la maison pour y loger tes illusions. J'aurais trouvé du pain qui rime avec des pièces d'un centime. Rire et pleurer, ça sera pareil, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille, chiche que la poule essaye de voler plus haut qu'un gerbeau. Que le vrai devient le faux, que j'abolis le noir, le blanc, la prochaine guerre est celle d'avant, les adjudants de syndicats, la soutane des avocats, les carrés bleus du tout Paris, le dernier né du dernier cri, la force, le sang et le zèle, Dieu. Le temps de tuer la bouteille, le temps de tuer la bouteille.
Ich habe dieses Chanson in der Videoform übrigens auf die Webseite der österreichisch-französischen Vereinigung vor ein paar Monaten gestellt gehabt. Da kann man jeden Monat ein Chanson sich anhören oder sogar ansehen. Und es ist interessant, den Unterschied zu sehen zwischen der gesungenen Fassung und der späteren Videofassung. Jetzt ganz etwas anderes. In den 30er Jahren hat Maurice Chevalier über das Showbusiness geherrscht und über das Chanson. Er war ein absoluter Chanson, sage ich jetzt, Businessman, könnte man fast sagen, ein Techniker, ein Showtechniker. Aber wie es Boris Vian ausgedrückt hat, in seinen Texten gähnte die absolute Leere. Und dann kommt Charles Trenet, und das ist die Geburtsstunde des modernen Chansons. Kein geringerer als Jacques Brel hat gesagt, sans Trenet, nous serions tous des remouleurs. Ohne Trenet wären wir alle Scherenschleifer geworden. Um auszudrücken, welchen Einfluss er auf das Chanson gehabt hat. Was war neu bei Trenet? Bei Trenet war neu die Texte sind plötzlich von dem Dadaismus, vom Surrealismus beeinflusst gewesen, von einer neuen Kunstrichtung. Es war fröhlich, es ist plötzlich der Swing und der Jazz eingeflossen, aus Amerika kommend. Er hat ja auch mit Duke Ellington zusammen ist er aufgetreten. Es war ein völlig anderer Stil und es war, wie es gesagt hat, die Intelligenz ist in der Chanson zurückgekehrt. Jean Cocteau hat über ihn gesagt, tout bégayait, tout traînait, plus rien ne traîne et tout parle. Grâce aux chansons de Trenet, alles stotterte, alles schlich dahin, nichts schleicht mehr und alles spricht dank der Chansons und der Lieder von Trenet. Auch Jean Cocteau. La nouveauté de Trenet fut d'être le troubadour de textes dont la réserve hautaine aurait à jamais empêché qu'il courasse la rue et volasse de bouche en bouche. Also so viel Subjonctif brauchen Sie natürlich normalerweise nicht anwenden. Aber übersetzt heißt es, das Neue an Trenet war, dass er der Troubadour von Texten war, der ein hoher Anspruch es normalerweise unmöglich gemacht hätte, es ihnen zu erlauben, durch die Straßen zu fegen und von Mund zu fliegen. Und dann war etwas ganz Wichtiges auch. Grâce au fou chantant, weil so wurde er genannt, der verrückte Sänger, grâce au fou chantant, l'époque nous fut moins lourde et moins sombre. Und da spielt er natürlich an, wenn er das sagt, auf die Besetzung Frankreichs durch die deutschen Truppen, in einer Zeit, in der das Chanson zensuriert war, in der alles zensuriert worden ist und die Lieder von Trenet haben etwas Hoffnung und etwas Fröhlichkeit wieder ins Leben gebracht. Warum ist Trenet so berühmt und so schnell gekommen? Weil er gleichzeitig mit der politischen Bewegung der Volksfrontregierung Léon Blums 1936 aufgetaucht ist. Das ist eine Generation, die zwar den Ersten Weltkrieg nicht mehr wirklich mitgemacht hat, aber die ganzen Folgen des Ersten Weltkriegs, die Depression. Und dann kommt eine Regierung, Léon Blum, mit seinen Ministern ans Ruder und plötzlich gibt es die Gewerkschaftsbewegungen, es gibt Jugendherbergen, es gibt Straßen, die bis zum Meer gebaut werden, es gibt die 40-Stunden-Woche und es gibt den bezahlten Urlaub. Das gab es bis dato nicht. Und plötzlich ist die Jugend, hat die Natur entdeckt, weil sie hat die Zeit bekommen dazu, sie konnte auch ans Meer zum ersten Mal für viele. Sie haben die Freizeit entdeckt und das mit den Liedern von Trenet. Trenet besingt eigentlich die Jugend, das Leben und die Lust am Leben. Und es sind Chansons wie Papa pique maman cou, vous oubliez votre cheval, le soleil a rendez-vous avec la lune, und das sind eigentlich fast schon philosophische Texte, aber es geht oft unter in den Rhythmen, die für das Chanson neu war und daher hört man gar nicht so sehr auf den Text hin, dass eben der Dadaismus, der Surrealismus, eine neue Form der Literatur hier schon Einzug gehalten hat. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil Trenet ist für mich ein Rezept. Wenn ich also schlecht aufgelegt bin, genügt es manchmal, dass ich mir eine Charles Trenet-Platte anhöre und schon schaut alles wieder etwas fröhlicher aus. Das hat 1937 funktioniert und das funktioniert, zumindest bei mir, auch heute noch. Und was hat Trenet selbst gesagt? Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. Man muss sich ein paar Lächeln erhalten, um sich über die Tage ohne Freude lustig machen zu können. Und eines dieser Lieder, die ich ganz besonders mag, aus diesen Gründen, die spiele ich Ihnen jetzt vor.
Large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussée de bottes légères. Hier, dans une boîte de nuit, on vit arriver tout seul, sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'était les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il baillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de faim, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille qui est anormale, ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tempête et d'abordage. Mais les petits enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, fait crier grand-père, ce beau pré, c'est-il la mer ou maison la fuite? Grand-père, vous oubliez votre cheval, vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire, et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment t'as plutôt, vous avez connu grand-mère, comment à Paris, le soir du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer, vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval. Cheval.
da kann schlechte Laune schon hinweggefegt werden. Glauben Sie ja nicht, weil das schon so alt ist, dass es in Frankreich nicht allgegenwärtig ist oder auch anderswo. Denken Sie an die unzähligen Fassungen, die es von La Mer gibt, auf Englisch Beyond the Sea. Das hat Frank Sinatra genauso gesungen wie Robbie Williams. Es gibt keine Sängerin, die das nicht in ihrem Programm gehabt hat. Genauso wie I Wish You Love, das ist auf Französisch Christ-il de nos amours, gibt es hunderte Fassungen. Aber weil ich gerade Robbie Williams erwähnt habe, also auch Sänger der heutigen Generation, schließlich an den Melodien von Charles Trenet, sage ich jetzt, gütlich halten. Zwei Beispiele. Trenet ist ja 2001 erst gestorben, da war er 87 Jahre alt. Bei seinem 80. Geburtstag ist er aufgetreten in der Opéra Bastille, natürlich nicht allein, weil er hat gar nicht mehr die Kraft gehabt, er hat, glaube ich, drei Lieder mehr oder weniger angestimmt. Aber das war ein Riesenereignis und wer saß in der ersten Reihe? François Mitterrand, Staatspräsident, und gleich neben ihm der Kulturminister, also Jacques Lang. Und wie allgegenwärtig das heute noch ist, zwei kurze Anekdoten vom vorigen Jahr. Es ist jetzt, 10 Jahre nach seinem Tod, ein Demoband aufgetaucht. Das hatte sein Sekretär so lange unter Verschluss gehalten, das sich Tonton nennt. Und in dem es heißt, Vas-y Tonton, la France te demande, und war also auf François Mitterrand und den Präsidentenwahlkampf 1988 gemünzt. Ist nie erschienen, weil das war nur ein Demoband und Trenet hat im Grunde genommen nie ein politisches Lied geschrieben. Es gibt eine Reihe von Liedern, die politisch interpretiert worden sind, gerade während der Besatzungszeit, weil man einfach Hoffnung in Douce France und Revoir Paris hineininterpretiert hat, aber er hätte sich gehütet, weil die deutsche Zensurbehörde hätte ihn sofort unter Verschluss genommen. Und jetzt noch ein anderes Beispiel, das Ihnen zeigt, wie aktuell die Thematik um Charles Trenet ist. Eines seiner berühmtesten Chansons kennen Sie sicher, das ist Douce France. Und Douce France ist auch so eine Art, sage ich jetzt, Ersatzhymne der Franzosen. Nicht zufällig, Anekdote, Charles de Gaulle hat Kanada besucht. Das war kein offizieller Besuch, weil man wusste ja, die Tendenz Charles de Gaulles, sich für ein unabhängiges französisches Kanada einzusetzen. Daher hat ihn die kanadische Regierung auch nicht eingeladen gehabt. Er kam aber und hat also besucht das französische Kanada und hat dann auf seinem diese berühmte Szene, wo er am Balkon des Rathauses von Montreal Vive le Québec libre ruft, was zu einem unglaublichen politischen Eklat geführt hat. Aber als er gelandet ist, da es ja kein offizieller Staatsbesuch war, konnte auch nicht die Nationalhymne gespielt werden. Und wie er runtergestiegen ist vom Flugzeug, was hat die angetretene Mannschaft dort gespielt? Douce France. Also eine Art Ersatzhymne. Und jetzt ist im vorigen Jahr, also vor ein paar Monaten erst, ein gestohlenes Demoband aufgetaucht, auf dem Carla Bruni derzeit ihr viertes Album produziert. Dieses Album wird wahrscheinlich so etwa im April, schätze ich, erscheinen. Nicht rein zufällig. Als Unterstützung des Präsidentenwahlkampfes. Und auf dieser Platte dürfte sich eine italienische, deutsch-italienische Fassung von Douce France befinden. Also es ist allgegenwärtig, dieses Demoband, das ist ein Demoband gestohlen worden und den Ausschnitt habe ich auch aus dem Internet gefunden, aber da spiele ich Ihnen nur ein paar Takte an.
Dolce Francia, caro paese d'infanzia, mi hai collato di speranza, e ti ho preso nel mio cuore, la mia casa che tranquilla ci aspettava, ogni sera si sognava, ti amo, nella gioia e nel dolore.
Also das ist sicher noch nicht die endgültige Fassung, das ist ein Demoband, das wurde gestohlen und unter der Hand nach Frankreich geschmuggelt. Hat auch einen Skandal ausgelöst, weil man kann davon ausgehen, dass sie dieses Lied nicht zufällig auf einer Platte herausbringt, knapp vor dem Präsidentenwahlkampf. Dieses andere Demoband von Charles Trenet mit Vas-y Tonton, die Rechte hat jetzt Charles Aznavour und man kann gespannt sein, was er daraus macht, weil ich nehme an, es wird auf noch nicht veröffentlichte Chansons von Charles Trenet einen ziemlichen Run geben. Jetzt zu einem ganz anderen Autor, Textdichter, den ich sehr mag. Das ist Renaud Séchan, mit ganzen Namen, aber er nennt sich ja nur Renaud. Er wird genannt der Rimbaud der Bistros, weil er Poesie mit Argot vermengt hat, weil er eine eigene Sprache, le Verlan, geschaffen hat, also wo die Silben verkehrt worden sind. Aber im Grunde genommen, es haben Kritiker gesagt, er kann nicht singen, il chante comme un pied. Il ne sait pas jouer à la guitare, aber er hat dem Chanson etwas gebracht, was es vorher nicht gegeben hat. Eine unglaubliche auch Sprachgewandtheit mit einer Sprache des Alltags. Und mit Themen und wie er die Themen angeht, die wirklich originell, witzig und geistreich sind. Und da gibt es ein paar Chansons, die natürlich fast um die Welt gegangen sind, weil sie nämlich über Frankreich hinaus gestrahlt haben, auch negativ gestrahlt haben, wie der Chanson Miss Maggie, dass er auf die Margaret Thatcher geschrieben hat, wo er sie im Prinzip mit den Fußball-Raudis vergleicht. Und das durfte die englische Regierung hat versucht, Einfluss zu nehmen, dass diese Chanson in Frankreich nicht in den öffentlichen Rundfunkanstalten gespielt wird. Die Platte war natürlich ein Riesenerfolg. Aber es ist auch geschickt. Und wenn man die gesamte Geschichte dieser Chansons geht, da geht es zurück bis auf die Toten bei den Unruhen in dem Heselstadion. Aber ich erspare Ihnen, das war das eine lange Geschichte und deswegen hat er dieses Lied geschrieben. Dann ist wunderschön Mistral Gagnant, diese Vater-Tochter-Beziehung, ist eines der schönsten Texte, die ich kenne. Oder Manhattan Kabul, wo er im Prinzip die zwei Flugzeuge, die in die Türme in New York hineingerast sind, mit dem Bombenhagel auf Kabul vergleicht und in einem Atemzug nennt. Eines, das ich ganz besonders mag, spiele ich Ihnen jetzt vor. Das heißt Son Bleu und mit Bleu ist der blaue Monteuranzug gemeint, den der französische Arbeiter grundsätzlich tragt, also die Arbeitskleidung des Fabrikarbeiters. Und jetzt darf man nicht vergessen, wann dieses Lied geschrieben worden ist. Man muss eigentlich fast bei jedem Chanson sagen, in welchem politischen, sozialen Kontext es entstanden ist. Dieses Lied ist entstanden in den 90er Jahren. Da hat die Arbeitslosigkeit in Frankreich das bis dato nie erreichte Maß von 12% erreicht gehabt. Das war die höchste Ziffer innerhalb der G7-Staaten. Die Abkürzung SDF, die heute im Sprachvokabular regelmäßig vorkommt, ist zum ersten Mal aufgetaucht. Also SDF sans domicile fixe, die Unterstandslosen. Das gab es bis dato nicht. Die Anzahl der Beschäftigten in der französischen Industrie hat damals nur mehr 28% der aktiven Bevölkerung betragen. Die Fabrik von Renault in Billancourt, die eigentlich ein Symbol der Gewerkschaftsbewegung war, musste geschlossen werden. Und es hat getroffen die Stahlindustrie, die Schiffskonstrukteure, die Textilindustrie, ziemlich alles. Und in diesem Klima ist diese Chanson Son Bleu entstanden.
Il a refermé la porte doucement pour pas réveiller maman. Il a acheté l'huma sur le canapé. Près du chat, s'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa sa capette, c'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ses années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? De ses bras de travailleur, c'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi y repense aujourd'hui, au petit, là, 10 ans qu'il est parti. Salut, Pascal, tu seras toujours un esclave. Là, tu vois, gamin, aujourd'hui, je suis plus rien. Pas fini, se faire des cheveux. Qu'est-ce qu'il va faire? Son drapeau rouge de son Lénine, c'est toute sa vie qui était dans sa machine.
Würde Renaud diese Chanson heute schreiben und es gäbe Grund genug dafür, dann würde wahrscheinlich Nicaragua nicht vorkommen. Aber sonst ist es von einer unglaublichen Aktualität, wenn man bedenkt, dass das Anfang der 90er Jahre geschrieben worden ist. Es gibt jede Menge von Chansons von Renaud, die ich zu meinen Chansons préférées zählen würde. Aber wie Sie schon sehen, es sind sehr viele Molltöne dabei. Jetzt komme ich zu einer Autorin, Komponistin und Interpretin, die für mich zu den großartigsten zählt, die es derzeit gibt. Das ist eine Franco-Kanadierin, die unter den Fittichen von Charles Aznavour auch in Frankreich jetzt Karriere gemacht hat, deren Platten sich unglaublich verkaufen, obwohl sie alle textlastig sind. Also es geht um die Texte. Aber das, was mich an der Frau so fasziniert, ist die unglaubliche Vielfalt an Themen. Es gibt kaum ein Thema, ich meine, das gilt grundsätzlich für das Chanson, das nicht im Chanson seinen Niederschlag gefunden hat. Und das geht von, ich will Ihnen gar nicht aufzählen, welche Themen, von der Gewalt in der Ehe bis zu politischen Größen wie Jean Jaurès oder was immer. Es gibt kein Thema, das man nicht im Chanson irgendwo wiederfinden kann. Sie hat also auch eine unglaubliche Vielfalt an Themen angegriffen. Das geht von der Vergewaltigung. Der Chanson heißt Tu m'as fait la haine, du hast mir den Hass gemacht. Bis zu die lärmende Kinderschar der Nachbarschaft, also unglaublich witzige Lieder, wo sie sagt, sie denkt nicht dran, Kinder zu kriegen, wenn sie denkt, was die Nachbarkinder so aufführen. Bis zu den Vorzügen älterer Herren weit über 50, und das zählt sie auf, warum das alles nur Vorzüge sind. Also wirklich geistreiche, witzige Chansons. Dann aber wieder ganz ernste Themen, wie auch der unheilige Wunsch einer Schwangerschaftsunterbrechung einer jungen Frau, die schon 3 Kinder hat und nicht weiß, wie sie sie über die Runden bringen soll. Und dann gibt es also ein Chanson, das habe ich erst vor ein paar Monaten bei einem Vortrag vorgestellt, über ein geistig geschädigtes Kind, wo sie beginnt mit jenem Spruch, der allgemein gültig ist, du bringst zwar die Kinder zur Welt, aber sie gehören dir nicht, weil irgendwann werden sie Flüge werden, werden die Familie verlassen, werden das Heim verlassen und du verlierst sie. Und das ist ein Kind, das dir bleiben wird, auch wenn du dir das eigentlich gar nicht wünschst. Das ist eines, das ist, diese Chanson heißt, wenn Sie suchen wollen, Ce que l'on met au monde. Und jetzt ein ganz anderes, das ist ein Konzertausschnitt. Jetzt muss man sich vorstellen, die beginnt ein Konzert und in dem Konzert 2 Stunden, es ist jede Art von Chansons, von wirklich witzigen bis ernsten Liedern, aber sie beginnt ein Chanson und dieses Chanson trägt den Titel Tu t'appelles Marguerite. Du heißt Marguerite. Und sie beschreibt den Besuch einer Frau oder ihren Besuch. Die besucht eine Freundin, ihre ehemalige beste Schulfreundin, die jetzt in einem Heim ist, weil sie an Alzheimer-Krankheit erkrankt ist. Und sich eigentlich auch an die Freundin nicht mehr erinnert. Mit dem Chanson beginnt sie ein Konzert. Dann vergehen 2 Stunden. Und nach 2 Stunden singt sie dieses Lied noch einmal, aber mit einem anderen Text. Und da heißt dieser Text Tu t'appelles Marguerite. Und sie singt dieses gleiche Ereignis, aber aus der Sicht der Frau, die die Alzheimer-Krankheit erwischt hat. Und das muss man erst einmal machen, in diese Klammer ein komplettes Konzertprogramm setzen und nicht aufhören mit einem Lied, das einem also auch noch 2 Stunden später im Ohr klingt, sondern mit einem derartig ernsten Thema. Sie setzt sich an den Rand der Bühne und singt ganz einfach diese Chanson mit einem Text. Müssen Sie lesen.
Mes heures et mes semaines filent en fumée. Faudrait que je me souvienne. Je ne peux plus m'arrêter d'oublier. J'ai oublié l'adresse de ma maison. J'ai oublié ma veste à la réflexion. J'ai peur qu'il ne me reste qu'un prénom. Je m'appelle Marguerite, mais quel est ce village que je traverse? Je vais marcher plus vite. J'ai peur que le gros nuage échappe une averse. J'ai rencontré 2 ou 3 inconnus, des petits effrontés qui m'ont dit salut. Est-ce que je les connaissais? Je ne sais plus. Je regarde de loin le soleil se coucher. Je ne sais plus mon chemin, je me sens fatiguée. Si je me rappelle bien, quand le ciel est tout rosé, c'est qu'il fera beau demain, je voudrais en profiter. Mais j'ai de l'esprit en absence. J'ai plus d'amis, j'ai plus d'enfants. Mes heures s'entretuent. Mon cœur a des secrets qui me tenaillent. Mon corps ne sait même plus. Si quelqu'un a germé dans ses entrailles, j'ai perdu la notion du temps qui passe. Je me mire dans une vitrine comme dans une glace. J'ai pas trop mauvaise mine. Mais hélas, j'ai les cheveux en bataille. J'ai oublié de soigner ma coiffure. J'ai même pas mon chandail. J'ai qu'une chemise de nuit en pleine nature. Mais qui donc est cette femme visage mûr qui se dépêche à descendre d'une voiture, qui m'agrippe le bras et murmure, ne vois-tu pas de loin le soleil se coucher, il est tard, allez viens, tu es sûrement fatiguée. Elle me dit, regarde bien, le ciel est tout rosé, c'est qu'il fera beau demain, faudra en profiter. Je t'ai retrouvé, t'as de la chance, mais faudrait pas que tu recommences. Elle m'a inventé toute une enfance, là sur la banquette, elle m'a ramené à la résidence, à ma chambre et enfin de ma fenêtre. On a regardé de loin le soleil se coucher, on parlait un peu moins, on était fatigués. On a dit, regarde bien, le ciel est tout rosé, il fera beau demain, faudra en profiter. Et là je l'ai reconnue, je pense, ma bonne et seule amie d'enfance. Les minutes s'en vont, prennent mes souvenirs comme en otage, j'ai le sommeil d'un poupon. Mais la nuit noire blanchit mes images, je me réveille une photo entre les mains, deux petites filles qui courent au bord d'un jardin. Mais qui sont ces enfants? C'est fou ce que ma mémoire a foutu le camp. J'entends glisser dans le corridor de molles chaussures, et comme une vie sur mon cerveau mort, il y a la voix de cette femme qui murmure, on regardera encore le soleil se coucher. Et si jamais tu t'endors, si t'es trop fatigué, je te dirai, regarde bien, le ciel est tout rosé, il sera beau demain, faudra en profiter. Mais tant que tu pars pas dans le silence, je vais te remémorer ton enfance. Tu t'appelles Marguerite, je t'appelle encore la voisine d'en face. Quand on était petit, tu étais la plus jolie de la classe.
Das ist für mich Chanson. Das ist nur eine Gitarre, sonst nichts, ne? Sie bewegt sich auch nicht, das sind keine großen Gesten. Aber mit welcher Wortwahl sie das umschreibt, und das muss man sich erst trauen, sich an so ein Thema heranzuwagen. Ein Gedicht zu schreiben oder dann auch noch, was ja noch schwieriger ist, nicht nur ein Gedicht, sondern ein mit Musik untermaltes Gedicht. Ein anderes Chanson, das ich von Anfang an sehr gemocht habe und das zu meinen Chansons préférées gehört, und ich habe es, so witzig es klingt, an der ersten Sendung, die ich im Rundfunk je gemacht habe, schon vorgestellt. Damals war es eine absolute Neuheit, heute ist es ein Klassiker. Das ist Jean Ferrat, Ma France. Im Prinzip ist das eine Mischung aus politischem Statement, aus Poesie und aus Geschichtsunterricht. Und eine Ode an Frankreich. Und man muss nicht die gleichen politischen Anschauungen haben wie Ferrat oder das nachvollziehen können, was in dem Chanson zwischen den Zeilen auch steht, um das Chanson zu mögen, finde ich. Mir ist es auch immer darum gegangen, um die Form, nie um, sage ich jetzt, die Demagogie oder den Inhalt, weil er jetzt etwas ganz Bestimmtes unter das Volk bringen wollte. Wenn die Form gestimmt hat, dann habe ich gefunden, ist das Chanson auch hörenswert und auch vorführenswert. Das gilt auch für diese Chanson. Jean Ferrat hat diese Chanson 1969 geschrieben. ziemlich bald, also nach den Mai-Unruhen 1968 in Paris, und es ist also kein Zufall. Über Ferrat müsste man einen ganzen Abend natürlich bestreiten, weil er gehört sicher mit Brel, Brassens und Ferret zu den vier wichtigsten Chanson-Texter, Dichter, Interpreten des französischen Chansons. Und ich zitiere jetzt Nicolas Sarkozy, der 2010 anlässlich des Todes von Jean Ferrat gesagt hat: Avec Jean Ferrat, c'est une conception intransigeante de la chanson française qui s'est éteinte. Mit Ferrat ist eine kompromisslose Vorstellung des französischen Chansons erloschen. Und Sarkozy war wirklich nicht vom gleichen Lager wie Jean Ferrat. Das ist eine späte Anerkennung, wenn man bedenkt, dass sein Chanson über die Meuterei der Matrosen auf dem Panzerkreuzer Potjomkin im Rundfunk verboten worden ist. Wenn man bedenkt, dass sein Lied, eines der schönsten Lieder, die es zu dem Thema überhaupt gibt, über die Judendeportationen im Krieg, Nuit et Brouillard, im Rundfunk nicht gespielt werden durfte. Aus Angst, das könnte also bestimmte Ressentiments wieder aufleben lassen. Wenn man bedenkt, dass die Lieder, die er geschrieben hat, nachdem er in Kuba einen Besuch abgestattet hat, nicht im Rundfunk gespielt werden durften. Und trotzdem war Jean Ferrat in der Sowjetunion persona non grata. Er wurde eingeladen zu einer Konzerttournee, die wieder abgesagt wurde auf obersten Befehl, weil er zwar dem Kommunismus oder der Idee des Kommunismus nahegestanden ist, aber das System verabscheut hat. Und das war für die Russen genug zu sagen, nicht in unserem Land. Er hat ja auch ein großartiges Chanson geschrieben nach dem Einmarsch der Warschauer Pakt-Truppen im Jahr 68 in Prag. Das Lied heißt Kamerad. Wunderschöner Text. Oder eben sein Chanson Le Bilan, in dem er mit den Schauprozessen, den sowjetischen Schauprozessen aufräumt und mit der Einstellung der kommunistischen Partei in Frankreich selbst. Jean Ferrat war übrigens niemals Mitglied der kommunistischen Partei. Das ist eines dieser Märchen, die sich ja so über Jahre gehalten haben. Und dann schreibt er 1969 Ma France. Er wollte ursprünglich dieses Lied Pauvre France nennen und es war auch gedacht, dass es gegen die Bourgeoisie gerichtet sei. Aber daraus ist geworden eine Ode auf Frankreich, in dem er am Anfang die Landschaften Frankreichs besingt. Also er geht von der Bretagne in die Ardèche und in die Provence. Dann beschreibt er die Eigenarten dieser Landschaften und dann auf das Gegensätzliche in Frankreich und auf das politisch Gegensätzliche. Und schließlich auf die Entwicklung der Ideen einer modernen Gesellschaft von 1789, also dem Sturm auf die Bastille, bis 68. Und ich muss ein paar Sachen sagen zur Erklärung und auch zu dem Text. Er spricht auch am Ende von les 68, les 89 et les 68 bougies, also die Kerzen. Und damit ist gemeint 1789 und 1968. Und er zitiert dann für ihn, sage ich jetzt, Persönlichkeiten, Zeugen dieser Revolte und der Freiheitsliebe. Und das sind eben Robespierre, nämlich der Robespierre, der am Anfang der Revolution gestanden ist, Victor Hugo, der Dichter Paul Éluard oder Picasso. Und er beginnt eigentlich diese Chanson fast zeilengleich mit dem Beginn des berühmten Partisanenlied, Le Chant des Partisans aus dem Jahr 1943, wo es ja heißt Montez de la mine et descendez des collines, camarades. Also das ist sehr ähnlich. Aber um besser auf die, sage ich jetzt, die Verletzbarkeit der republikanischen Ideen hinzuweisen, zitiert er Adolf Thiers. Und Adolf Thiers war ein Politiker, der nach der Niederlage der Franzosen bei der Schlacht von Sedan und der Kommune, die Kommune in einem Blutbad erstickt hat. Und geht, ohne ihn namentlich zu nennen, auf Charles de Gaulle über, dem er vorwirft, die Grundgedanken der Republik im Prinzip über die Jahre usurpiert zu haben. Das darf man nicht vergessen, drei Monate, glaube ich, nach oder ein paar Monate nach nur diesem Chanson ist de Gaulle im Übrigen zurückgetreten.
De vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, son histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Chandelles im Übrigen, nicht 89. 36 ist 1936 Léon Blum, die Volksfront. Zu dem Zeitpunkt, der Aufschwung, den ich ja bei Charles Trenet erzählt habe. Also Chansons sind immer auch ein wenig Geschichtsunterricht, wie Sie sehen. Dieses Lied durfte im Übrigen im Rundfunk auch nicht gespielt werden. 1969. Heute ist es ein absoluter Klassiker. Und Jean Ferrat, einer der Ikonen des Chansons. Und daneben hat Jean Ferrat ein paar der schönsten Liebeslieder geschrieben, die es überhaupt in der Geschichte des Chansons gibt. Und das führt möglicherweise zu der Frage, und wo sind die Chansons préférées beim Chant d'amour? Da würde ich Ihnen natürlich sagen, als erstes, das mir damals vor unzähligen Jahren in Erinnerung geblieben ist, war Mes Mains von Gilbert Bécaud. Aber heute würde ich sagen, es ist On s'aimera von Léo Ferré, von Jean-Pierre Ferland mag ich wahnsinnig gern Une chance comme ça. Und dann Rupture von Serge Reggiani. Ein wunderschöner Text, übrigens das Lieblingschanson von Romy Schneider gewesen, die eine Liebesbeziehung mit Serge Reggiani gehabt hat, von der kaum jemand was gewusst hatte. Die hatten sich kennengelernt bei den Dreharbeiten zu dem nie fertiggestellten Film von Henri-Georges Clouzot, L'Enfer. Eine Beziehung, die nicht sehr lange gedauert hat, aber sie sind bis an das Lebensende von Romy Schneider in einem Briefverkehr gestanden. Und Rupture ist möglicherweise ein Lied, das zwar nicht ihr gegenüber zu ihr. Also es war kein Liebeslied auf sie geschrieben, weil der Text ist von Jean-André Jacques. Aber Romy Schneider hat dieses Lied unglaublich geliebt. Und jetzt spiele ich Ihnen eines meiner Lieblingslieder in diesem Genre vor. Das ist von Moustaki und Barbara. Moustaki und Barbara haben nur dreimal zusammengesungen. Das erste Mal mehr oder weniger, da war Georges Moustaki vollkommen unbekannt. Und Barbara hat ihn anlässlich eines Konzertes in Bobino auf die Bühne geholt und mit ihm zusammen ein Duett gesungen. Das hieß La Dame Brune. 5 Jahre später waren sie auf gleichem Popularitätsniveau bereits und sind ins Studio gegangen und haben ein Liebeslied aufgenommen. Und zwar hintereinander. Jeder hat seinen Text beigesteuert. Dieses Lied muss man als Ganzes hören. Es gibt auch Fassungen, wo es nur den einen Text gibt, aber man muss es, glaube ich, im Ganzen hören. Und es ist eines der Chansons d'amour, die wahnsinnig viel aussagen und wo dieser Gedanke eigentlich nicht sehr oft durchgezogen wird. Das heißt La Ligne Droite.
T'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi, chez toi le soleil de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous rentrer ensemble à la maison? Nous avons le temps, mais pourquoi est-ce si long? Mes habits ont parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère à l'aube de mes nuits blanches et solitaires. Toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après d'automne et les silences obstinés du téléphone. Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites? L'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette, et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages, je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé.
À notre image. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi, chez toi le soleil de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous entrer ensemble à la maison? Tes habits porteront des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui t'ont rendu parfois l'absence plus légère. Oh, moi, mon cher amour, bien sûr, j'ai eu des hommes qui m'ont rendu la vie un peu moins monotone et m'aident à supporter l'hiver après l'automne. On ne s'attend pas au bout d'une ligne droite, tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre âme. Nous nous raconterons nos triomphes et nos fêtes, mais comment s'avouer nos superbes défaites, nos doutes répétés, nos angoisses secrètes. Un jour tu seras au bout de mes voyages, un jour tu viendras malgré tous les détours, nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé à notre image.
Jetzt möchte ich noch überleiten von den großen Autoren der 60er, 70er Jahre zu der jungen Generation von heute. Das ist ein Chanson, das die wirklich eine der großartigsten Texterinnen Frankreichs, Anne Silvestre, geschrieben hat. Die ist heute 77 Jahre alt. Das ist das, was die Linda Lemay heute ist, war sie vor etwa 20 Jahren. Singt noch immer, schreibt großartige Texte. Auch Themen, die kaum sich jemand traut anzugreifen, war zu ihrer Zeit natürlich sehr gewagt. Daher hat man sie auch genannt Brassens en Jupon, also Brassens in Unterröcken. Auch ihre Lieder wurden teilweise verboten wegen des Sprachgebrauchs und auch wegen der Thematik. Sie hat vor nicht allzu langer Zeit ein Chanson geschrieben, nur um Ihnen zu zeigen, wie breit gefächert das ist. Ein Chanson über die schwangeren Frauen in Bagdad, die es vorziehen, ihre Kinder mit einem Kaiserschnitt zur Welt zu bringen, weil sie schon wissen, dass Bagdad bombardiert werden wird und sie diese Kinder nicht in dem Zustand zur Welt bringen wollen, sondern vorher. Das ist auch ein Thema, das auf die Idee muss man erst kommen, darüber eine Chanson zu schreiben. Jetzt hat eines der schönsten Chansons, die ich kenne von ihr, drei junge, im Prinzip Autoren und Interpreten, die selber Texte schreiben, aber gemeinsam in einem Konzert gesungen. Und das sind Vincent Delerme. Vincent Delerme ist Jahrgang 1976. Jeanne Chéral, die ist 33 Jahre alt. Und Albin de la Simone, der ist Jahrgang 1970. Die haben zusammen in der Cigale, das ist eines der sehr bekannten kleinen Bühnen von Paris, dieses Lied von der Anne Silvestre gesungen, Les gens qui doutent. Das müssen Sie sich auch vorstellen. Schauen Sie sich das an und da ist nur ein Klavier, sonst nichts. Das ist Chanson.
Pour des coups, J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Momento. Das sind einige der Beispiele, die ich deshalb als Chanson préférée bezeichne. Ich habe sie gewarnt, es sind Molltöne. Ich kann es auch nicht immer erklären. Und es hat bei jedem Chanson sich auch andere Gründe gehabt, nicht immer die gleichen. Aber der große, für mich große Autor, auch Jacques Cerisier, hat einmal gesagt: Rien d'autre que la chanson me permet de dire tant de choses et donner tant de frissons en si peu de secondes. Und für mich sind das solche Frissons. Und wenn Sie jetzt noch 2 Minuten Zeit haben, dann zeige ich Ihnen, wie die Franzosen ihre Chansondichter zu Grabe tragen. Ich zeige Ihnen einen Ausschnitt aus dem Begräbnis von Jean Ferrat. Dazu muss man einiges sagen. Jean Ferrat ist also 2010 gestorben. Und ist begraben worden in dem Ort, in dem er gewohnt hat, in Entraigues-sur-Volant. Das ist ein kleiner Ort mitten im Massif Central, also hoch oben in den Bergen. Aber er hat eine derartige Bedeutung, nicht nur für das Chanson, sondern für die Franzosen insgesamt, dass sich an diesem Begräbnisnachmittag im März 5000 Leute eingefunden haben, die zu diesem Dorf hinauf marschiert sind, um also auf dem Dorfplatz ihm die letzte Ehre zu erweisen. Die Begräbnisfeierlichkeiten wurden live im Fernsehen übertragen. An einem Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr. Und es haben fast 3 Millionen Menschen zugeschaut an einem Arbeitstag, was ungefähr fast 40% Seherbeteiligung betroffen hat. Nur damit man sich ungefähr vorstellen kann, welche Bedeutung dieser Mann. Und jetzt darf man Folgendes nicht vergessen. Er ist gestorben 2010. Und hat seine letzten Aufnahmen vor 15 Jahren veröffentlicht. Also seit 15 Jahren gab es keine Platten mehr und aufgehört zu singen hat er fast vor 30 Jahren. Auf einer Bühne. Es gab noch Platten, aber keine Konzerte mehr. Und so leben die Chansons mit diesen, mit der französischen Bevölkerung mit, egal ob das jetzt seine Liebeslieder sind oder auch die politischen Lieder. Und Sie sehen, wie die Bevölkerung mitgeht. Also auf der Tribüne befinden sich zwei der sehr bekannten Chansoninterpretinnen Frankreichs. Das eine ist die Isabelle Aubray, das andere ist die Francesca Solville, die auch seine Chansons teilweise gesungen haben. Ich zeige Ihnen nur einen kurzen Ausschnitt, damit Sie ein Gefühl bekommen, dass das Chanson ein Teil der französischen Gesellschaft ist. Und ich werde nicht müde zu sagen, wer Frankreich verstehen will, muss auch das Chanson verstehen.
Yeah. que ça va en faire s'il ne vous tourne pas la tête.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber moi j'ai eu des frissons, parfois, und teilweise habe ich mich wirklich 30 Jahre zurückversetzt gefühlt an die Abende vor dem Kassettenrekorder mit der Stimme von Heinz-Christian Sauer, mit den Geschichten über die Chansons, mit den Geschichten über Frankreich, mit der Musik, mit den Gefühlen und ja, also ich nehme sehr viel heute wieder mit von diesem Abend. Ich habe auch von meinem Lieblings, mes chansons préférées, einer meiner Lieblingschansonniers ist Renaud. Und ich habe heute ein Lied kennengelernt, das ich noch nicht kannte. Ich dachte, ich kenne sehr viel. Herr Dr. Sauer, vielen herzlichen Dank. Es war ein wunderschöner Abend, ein wunderbarer Abend. Und ja, ich denke, dass wir vielleicht bald wieder einmal so einen schönen Abend mit Ihnen ja, es bleibt mir jetzt noch, mich zu bedanken, Herr Dr. Sauer, für diesen schönen Abend. Und ich denke, wir haben jetzt nachher hinten ein paar Brötchen und guten französischen Rotwein von einem ausgewiesenen Franzosen, Jacques Hebig, ausgewählt. Bordeaux und Beaujolais Nouveau. Es gibt auch antialkoholisches... Nouveau? Beaujolais. Vieux. Beaujolais sans commentaire. Und ich denke, es gibt vielleicht die eine oder andere Gelegenheit noch, auch mit Dr. Sauer zu sprechen. Und ja, ich denke, wir sollten uns einfach zur Bar begeben und diesen wunderbaren Abend ausklingen lassen. Merci beaucoup. Au bar.